Wir setzten uns an den Tisch im Hinterraum, umgeben von Büchern und Stille. Fermin reichte mir eine dampfende Tasse und lächelte ein wenig verlegen. Irgendetwas ging ihm durch den Kopf. Darf ich Sie etwas fragen, Daniel? Etwas, was meine Person betrifft?
Ja, natürlich.
Ich bitte Sie, ganz ehrlich zu antworten. Er räusperte sich. Finden Sie, ich könnte Vater sein? Ein guter Vater. Sie wissen schon.
Ein guter Vater?
Ja, so wie Ihre. Ein Mann mit Kopf, Herz und Seele. Ein Mann, der in der Lage ist, einem Kind zuzuhören, es zu führen und zu achten und nicht seine eigenen Fehler auf es überträgt. Jemand, den ein Kind nicht nur liebt, weil er sein Vater ist, sondern den es als Menschen bewundert. Jemand, dem es ähnlich sein möchte.
Warum fragen Sie mich das, Fermin? Ich dachte, Sie glauben nicht an Ehe und Familie, das Joch und so. Erinnern Sie sich?
Er nickte. Schauen Sie, Ehe und Familie sind nicht mehr und nicht weniger als das, was wir daraus machen. Wenn echte Liebe da ist, eine Liebe, die man nicht in alle Himmelsrichtungen ausposaunt, sondern die man spürt und sich gegenseitig zeigt.
Sie klingen ja wie ein ganz neuer Mensch, Fermin.
Ich klinge nicht nur so, die Bernarda hat in mir den Wunsch geweckt, ein besserer Mensch zu werden.
Wozu denn das?
Um ihrer würdig zu sein. Sie sagt es zwar nicht ausdrücklich, aber ich glaube, das größte Glück, das sie in diesem Leben haben könnte, wäre es, Mutter zu sein. Und ich habe diese Frau lieber als Pfirsichkompott. Ich weiß, dass ich nichts anderes will, als die Bernarda glücklich zu machen und eines Tages in ihren Armen zu sterben.
Haben Sie der Bernarda gesagt, dass Sie eine Familie gründen möchten?
Sowas braucht man nicht zu sagen, Daniel. Das sieht man einem an.
Ich nickte.
Nun, in dem Fall bin ich sicher, dass Sie ein wunderbarer Vater und Ehemann sein werden.
Sein Gesicht zerfloss vor Freude.
Meinen Sie das ernst?
Natürlich.
Sie nehmen mir aber wirklich einen Steinbrocken vom Herzen. Na und nun gehen Sie schlafen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Übrigens, erinnern Sie sich noch an das Postfach, von dem Sie mir erzählt haben?
Haben Sie schon etwas rausgefunden?
Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie können das ruhig mir überlassen. Heute Mittag zur Essensstunde bin ich zur Post gegangen und habe mit einem alten Bekannten, der dort arbeitet, ein paar Worte gewechselt. Das Postfach 2321 ist auf den Namen eines gewissen José María Requejo eingetragen. Anwalt mit Büro in der Calle León der 13. Ich habe mir erlaubt, die Adresse der besagten Person zu überprüfen und ohne Erstaunen festgestellt, dass es sie nicht gibt. Aber ich denke, das wissen Sie schon. Die Korrespondenz für dieses Postfach wird seit Jahren von jemandem abgeholt, das weiß ich, weil einige der Sendungen einer Immobilienmaklerfirma eingeschrieben kommen und man beim Abholen eine kleine Quittung unterschreiben und die Papiere vorlegen muss. Ich kann Ihnen den Namen der Person nennen, die die Korrespondenz abholt. Nuria Monfort.
Ich fuhr hoch.
Nuria Monfort? Sind Sie da ganz sicher, Fermin?
Ich habe einige der Quittungen mit eigenen Augen gesehen. Auf allen standen der Name und die Nummer des Personalausweises.
Aus dem Speiübelgesicht, das Sie bekommen haben, schließe ich, dass Sie diese Enthüllung überrascht.
Ziemlich.
Eben heute war ich bei dieser Frau, bei ihr zu Hause.
Fermin schaute mich perplex an.
Bei Nuria Monfort?
Langsam denke ich habe mich in Ihnen geirrt, Daniel. Sie sind ja ein echter Verführer.
Ach, nicht, was Sie denken.
Selber schuld.
In Ihrem Alter habe ich es gehalten wie El Molino. Je eine Vorstellung am Vormittag, am Nachmittag und am Abend.
Ich schaute dieses dürre Knochenmännchen an, ganz Nase und gelblicher Teint, und merkte, dass er dabei war, mein bester Freund zu werden.
Darf ich Ihnen etwas erzählen, Fermin? Etwas, was mir schon seit langem im Kopf rumgeht?
Klar doch. Alles. Besonders, wenn es schlüpfrig ist und dieses Mäcklein betrifft.
Zum zweiten Mal an diesem Abend erzählte ich die Geschichte von Julian Carax und seinem rätselhaften Tod. Fermin hörte mit größter Aufmerksamkeit zu, machte sich Notizen in ein Heft und unterbrach mich gelegentlich, um nach irgendeinem Detail zu fragen, dessen Bedeutung mir entgangen war. Als ich mir so selber zuhörte, wurden mir die Lücken in dieser Geschichte immer deutlicher. Mehr als einmal wusste ich nicht mehr weiter. Verirrten sich meine Gedanken beim Versuch, herauszufinden, warum mich Nuria Monfort belogen hatte.
Was bedeutete der Umstand, dass sie jahrelang die Korrespondenz für ein nicht existierendes Anwaltsbüro abgeholt hatte, das sich angeblich um die Familie Fortuny Carax in der Ronda de San Antonio kümmerte? Ich merkte nicht, dass ich meine Zweifel laut formuliert hatte.
»Wir können noch nicht wissen, warum diese Frau sie belogen hat«, sagte Fermin. »Aber wir können die Vermutung wagen, dass sie, wenn sie es in dieser Hinsicht getan hat, es auch in anderer Hinsicht tun konnte und wahrscheinlich getan hat.«
Ich seufzte verwirrt. »Was schlagen Sie vor?«
Fermin Romero de Torres machte eine hochphilosophische Gebärde. »Ich werde Ihnen sagen, was wir tun können. Wenn Sie einverstanden sind, schauen wir diesen Sonntag mal so ganz zufällig bei der St. Gabriel-Schule vorbei und versuchen etwas rauszufinden über die Anfänge der Freundschaft zwischen diesem Carax und dem anderen Jungen, dem Geldsack. Aldaya.«
Den Samstag verbrachte ich wie in Trance, fest verankert hinter dem Ladentisch und in der Hoffnung, Bea komme unversehens zur Tür herein. Gegen Abend, nach 20 Kundenanrufen und ohne Nachricht von Bea, fand ich mich allmählich damit ab, dass die Welt und mein gerade so hoffnungsvoll begonnenes Leben an ihr Ende gelangten. Mein Vater war nach San Gervasio gefahren, um eine Sammlung zu schätzen, und Fermin nutzte die Gelegenheit, um mir eine weitere seiner erfahrungsgesättigten Lektionen über die Geheimnisse der Liebesverstrickungen zu geben.
»Sie sind der Mann, und als solcher müssen Sie die Initiative ergreifen.«
Das begann ja schon unheilvoll.
»Die Initiative? Ich? Was wollen Sie? Im Stehen pissen zu können, hat eben seinen Preis.«
»Aber Bea hat doch durchblicken lassen, dass sie sich melden wird.«
»Wie wenig Sie von Frauen verstehen, Daniel. Ich wette mein Weihnachtsgeld drauf, dass dieses niedliche Mädchen jetzt zu Hause sitzt und wie die Kameliendame zum Fenster hinausschmachtet, dass Sie kommen und Sie vor dem Grobian von Herrn Vater erretten und in einer unaufhaltsamen Spirale von Geilheit und Sünde mitreißen.«
Er wollte eben ins Detail gehen, als die Türglocke klingelte und mein Freund Tomás Aguilar eintrat. Mir blieb das Herz stehen. Tomás machte ein düsteres Gesicht und blickte etwas mutlos drein.
»Irgendein Problem?«, fragte ich.
Tomás zuckte die Schultern. »Nichts Neues. Mein Vater hat heute wieder mal seinen ganz besonderen Tag, so dass ich lieber ein wenig an die frische Luft gegangen bin.« Ich schluckte.
»Wieso denn?«
»Weiß Gott warum. Gestern Nacht ist meine Schwester sehr spät nach Hause gekommen. Mein Vater hat auf sie gewartet, ein wenig betrunken, wie immer. Sie hat sich geweigert zu sagen, woher sie kam und mit wem sie zusammen gewesen war. Und mein Vater wurde fuchsteufelswild. Bis um 4 Uhr früh hat er rumgeschrien und sie als Hure und noch schlimmer tituliert und geschworen, sie ins Kloster zu stecken und, falls sie schwanger ist, mit Fußtritten auf die Straße rauszuschmeißen.«